Der Bergpodcast.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge des Bergpodcasts. Einer etwas besonderen Folge, denn sie ist sozusagen ganz nach euren Wünschen entstanden. Mehr als 60 Fragen zu 4000ern habt ihr uns geschickt und wir wollen sie natürlich alle beantworten. Von den Grundvoraussetzungen für so hohe Bergziele über Vorbereitung, Planung, Training und Ausrüstung, Akklimatisation und Höhenkrankheit ist alles mit dabei. Und natürlich bekommt ihr auch ein paar Tipps, welche 4000er für den Einstieg geeignet sind. Also viel Spaß beim Zuhören!
Es ist zugegeben, schon eine ganze Weile her, da haben wir euch, liebe HörerInnen, gefragt, welche Themen ihr euch für den Podcast wünscht. Ein paar der Wünsche haben wir mit den letzten Folgen umgesetzt und ein paar Folgen heute. Eine Frage zum Beispiel war, wie trainiere ich für einen 4000er? Und eine andere, wie finde ich den passenden Bergführer? Diese und viele weitere Fragen rund um große Bergziele beantworten wir in dieser Folge. Und damit es alles Hand und Fuß hat, sitze ich, die Conny, hier nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Markus Fleischmann. Der ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, Certified Mountain Guide, Geograf, Lawinenexperte, Sachkundiger für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz und vieles mehr. Und vor allem ist er beim DAV Ausbildungsleiter Bergsport Alpin und damit unser Top-Experte für alle unsere Bergsportfragen. Hi Markus, schön, dass du da bist.
Hallo, servus.
Ausbildungsleiter Bergsport Alpin, was bedeutet das denn genau? Also was sind denn beim DAV so deine Aufgaben?
Ja, ich kümmere mich schwerpunktmäßig um die inhaltliche Ausgestaltung und die Konzeptionierung unserer Trainerausbildungen im alpinen Umfeld, im alpinen Kontext. Also zum Beispiel eben auch die Hochtourentrainer.
Das heißt, wenn unsere HörerInnen einen Kurs in der Sektion machen, hast du ihre Kursleitungen ausgebildet, richtig?
Ich oder mein Lehrteam, ja. Also ja. Wir. Ich spreche da mal von wir.
Ja, okay.
Vielleicht war ich es auch selber, ja.
In dieser Podcast-Folge geht es ja um 4000er und auch um viele andere hohe Bergziele. Deswegen eine persönliche Frage an dich. Was war denn dein erster 4000er?
Mein erster 4000er, ja, ist lange her. Das war in der Tat der Gran Paradiso, wie vielleicht bei vielen, weil es einfach ein relativ einfacher Berg ist, war aber auch ein bisschen Zufall.
Was ist passiert?
Ja, wir wollten eigentlich nach Chamonix fahren, oder wir sind nach Chamonix gefahren zum Klettern und Bergsteigen und da gab es dann, wie es auch üblich ist in den Bergen, in den Alpen, einen Schlechtwettereinbruch, einen Wintereinbruch und so sind wir quasi auf die wetterbegünstigste Seite gefahren. Da steht dann als nächstes eben der Gran Paradiso und so war das zufällig mein erster 4000er. Irgendwann in den 90er Jahren, schon ein paar Jährchen her.
Sehr schön. Wir haben auch unsere Community gefragt nach ihren Erfahrungen mit hohen Bergen und auch ihren Gipfelzielen. Und das ist natürlich nicht repräsentativ für den DAV, aber trotzdem ganz spannend. Und das schaut so aus. Über die Hälfte war schon auf 3000ern, 16% auf 4000ern und 2800 Personen und damit ungefähr 70% sagen, dass ein 4000er eines ihrer Bergziele ist. Wie erlebst du das denn als Bergführer? Sind es eher einzelne Routen oder Gipfel, die Leute reizen, oder sind es bestimmte Höhen, die sie knacken wollen?
Ich glaube, es ist eine Kombination. Also diese 4000 Meter Grenze, das hat schon eine magische Anziehungskraft. Es gibt ja auch in den Alpen jetzt nicht unendlich viele Berge. Wir haben roundabout 64, 65 Gipfel, je nachdem, wie man sie differenziert. Und die sind mehr oder weniger alle berühmt. Klar gibt es da auch nochmal ein Ranking, der höchste, der schönste, Matterhorn, Mont Blanc und so weiter. Aber an sich sind alle 4000er viel gefragte Ziele.
Okay. Ich würde nochmal auf die Community-Befragung zurückkommen, weil da wurden nämlich auch offene Fragen gestellt und die würde ich dir gerne alle weitergeben. Und das deckt eine total große Bandbreite ab. Was wir besonders oft gefragt wurden, ist natürlich, welcher 4000er für den Einstieg geeignet ist. Einen haben wir schon gehört. Dann gibt es ganz viele Fragen zur Höhenkrankheit, zur Ausrüstung und auch ganz schön detaillierte Sicherheitsfragen, zum Beispiel zur Satellitenkommunikation. Und damit es ein bisschen strukturiert ist, würde ich mal sozusagen Thema für Thema durchgehen. Und wir fangen mit den Grundvoraussetzungen für 4000er an. Was erwartet einen denn so ganz grob gesagt bei einem Bergziel von 4000 Metern oder mehr?
Fast alle 4000er sind mehr oder weniger vergletschert, zumindest im Alpenraum. Und aufgrund der Lage der Alpen in Mitteleuropa und der Kombination mit der Höhe ist es einfach eine ausgesprochene Exponiertheit der Anstiege der Berge. Also man hat sehr, sehr beeinflusst vom Wetter, von die Umwelt, der Wind ist stärker, Temperaturen, Schlechtwetter sind intensiver, auch die Sonneneinstrahlung bei Schönwetter ist intensiver und die Luft ist natürlich dünner. Das macht sich dann auch einfach beim Bergsteigen selbst bemerkbar.
Wenn ich jetzt mal nicht den einfachsten 4000er machen will, wo der Großteil der Tour eh dann auch mit der Seilbahn zurückgelegt wird, sondern ich habe mir, wie du zum Beispiel auch und wie viele andere auch, den Gran Paradiso vorgenommen. Was sollte ich denn können? Welche Berge sollten für mich gut machbar sein, damit ich auf der Tour auch Spaß habe und vielleicht nicht gleich ohne Bergführerin losgehe, aber zumindest verstehe, was die Tour erfordert, welche Stellen tückisch sind, welche Ausrüstung ich brauche und bei welchen Bedingungen man auch lieber vielleicht gar nicht erst losgeht.
Die Frage nach der Schwierigkeit, das bestimmt sich einerseits so nach den Höhenmetern, die man zu gehen hat. Du hast erwähnt, mit Seilbahn, das sind natürlich die einfacheren 4000er, aber man muss auch das Gelände an sich sich anschauen, also quasi die technischen Schwierigkeiten, weil ein Berg mit Seilbahn kann trotzdem am Gipfelaufbau sehr anspruchsvoll sein, phasenweise, stellenweise, also das muss man unterscheiden. Und dann gibt es andere Berge, die haben zwar lange Routen oder großen Höhenunterschied, aber sind an sich vom Gelände relativ zahm, also insofern einfach. So grundsätzlich kann man sagen, das technische Können ähnelt denen an 3000ern auch und man kann es auch in 3000ern trainieren, also das Bergsteigen selbst, der Umgang mit Pickel, mit Steigeisen, mit dem Seil und so weiter. Unterschied zu den Ostalpen oder im Unterschied zu den 3000ern haben wir halt oft einfach noch längere Routenetappen und eben die höheren Gipfel, das heißt die Grundlagenausdauer für die langen Etappen, die ist gut, wenn die einfach noch mal ein Stück ausgeprägter ist, weil die Anforderungen da einfach höher sind.
Okay, also zusammengefasst, ich sollte schon auch definitiv sehr sicher im Hochgebirge unterwegs sein, wenn es jetzt vielleicht noch keine 4000er waren, dann zumindest ein paar 3000er, ausgesetztes Gelände, felsiges Gelände, vergletschertes Gelände.
Ja, genau. Also je nach konkreten Berg, den man sich letztendlich aussucht, aber wir sagen eigentlich immer, eine selbstständige Ostalpenerfahrung im 3000er-Bereich ist mal eine gute Basis. Und mit selbstständiger Erfahrung meinen wir halt nicht das Hinterherlaufen oder schon mal so einen 3000er gemacht haben, sondern wirklich auch die Touren eigenständig geplant haben, durchgeführt, so in wirklicher Entscheidungsverantwortung.
Da leitest du eigentlich schon fast zur ersten Frage aus der Community über, nämlich unterscheiden die sich sehr 3000er und 4000er?
Wenn wir vom tatsächlichen Höhenunterschied reden, dann sind einfach die 4000er 1000 Höhenmeter weiter oben, ja. Das heißt, in puncto Wetterverhältnisse kann man da einfach nochmal schärfere Bedingungen. Die Vergletscherung ist in der Regel auch heutzutage noch ausgeprägter. Puncto technischer Schwierigkeiten kommt es dann eben auf die konkrete Tour, das konkrete Ziel drauf an.
Welchen Kurs brauche ich? War eine andere Frage.
Die klassischen Gletscher-Hochtourenkurse, das würde ich jetzt mal so als Minimum betrachten, einfach um sich das Know-how zum Hochtouren gehen, zum Bewegen auf Gletschern anzueignen. Aber das allein macht mich ja noch nicht zum erfahrenen, auch Ostalpen 3000er Bergsteiger. Also das Gelernte in so einem Kurs muss dann eben auch geübt werden, trainiert werden, selbstständig erprobt und gefestigt werden.
Nochmal beim Kurs, welche Inhalte erwarten einen da so?
Das fängt typischerweise an mit einem Überblick über die Ausrüstung, Umgang mit der Ausrüstung, also gerade speziell für Hochtouren haben wir eben das Gehen auf Steigeisen, Steigeisentraining, den Einsatz von Pickel. Dann natürlich der Umgang mit dem Seil, das Anseilen im Gletscher, Gehen in Seilschaften inklusive Spuranlage, die Routenwahl, die Touren auf die 3000er, 4000er, das sind ja in der Regel vielleicht noch im Hüttenumfeld markierte Wege und dann sind wir einfach im weglosen Gelände unterwegs. Stichwort Gletscherkunde, Spaltenzonen, was erwarten mich für Gefahren, wie gehe ich damit um, wo ist das Risiko geringer, wo, an welchen Stellen ist es vielleicht höher oder unnötig hoch. Ja. Sehr oft ist auch die diversen Spaltenrettungsmethoden Gegenstand. Das nimmt sehr viel Zeit und Raum ein. Aus meiner Sicht manchmal sogar fast zu viel, weil wichtig ist es vor allem, einen Spaltensturz auch zu vermeiden. Ja, ja, und dann gibt es noch so Randthemen wie Orientierung, Umgang mit der Karte, GPS, Höhenmesser, Wetterkunde im Sinne von Beobachtung, was passiert so tagsüber draußen am Berg.
Das sind ganz schön viele Themen.
Ja.
Das heißt, so ein Kurs dauert auch in der Regel eine
Dauert
Woche.
auch, also ein guter Kurs sollte eine Woche dauern. Ja.
Wo kann man denn so einen Kurs machen? War noch eine weitere Frage. Beim DAV sind sie oft schnell ausgebucht.
Ja, natürlich gibt es die DAV-Sektionen, die auch von ehrenamtlichen Übungsleitern ja in der Regel geleitet werden. Dadurch sind sie etwas günstiger wie vielleicht mit einem Bergführer in den Bergschulen. Und das erklärt auch, warum die so schnell oder begehrt sind, so schnell ausgebucht sind. Aber im Grunde gibt es alpenweit kleine wie große Bergschulen. Es gibt einzelne Bergführer, die selbstständig Kurse und Touren anbieten. Es gibt große Veranstalter. Also man findet eigentlich schon was, je nachdem, wie flexibel man nachher ist.
Eine letzte Frage habe ich noch aus der Community zu diesem Frageblock, nämlich die Kondition für eine Hochtour. Was sollte ich machen können, bevor ich mir eine Hochtour zutrauen kann? Ich glaube, da können wir jetzt auch allgemeiner auf Hochtouren gehen und nicht unbedingt auf 4000er, sondern vielleicht auch 3000er.
Also das Typische an Hochtouren ist ja im Grunde die lange Gehzeit, die großen Höhenunterschiede. Also wir reden hier von Langzeitbelastungen. Im Grunde fängt man mit niedrigen Touren im gletscherfreien Umfeld an und schaut, dass man hier auch entsprechend lange Tagesetappen gut absolvieren kann. Und ja, dann steigert man langsam die Höhe.
Wunderbar. Dann machen wir doch weiter mit dem nächsten Themenblock, und zwar das Training. Also, wir hatten ja jetzt schon, es sind Langzeitbelastungen, es ist ja auch sehr ausgesetztes Gelände, es ist vielleicht auch technisch anspruchsvoll. Wir brauchen Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Wie kann man sowas denn trainieren?
Ja, grundsätzlich muss man mal sagen, dass Schwindel an sich bei Ausgesetztheit ja was ganz grundsätzlich Natürliches ist. Ja. Und die Sicherheit in so einem Umfeld, in so einem Gelände kommt mit der Zeit einfach durch die Gewöhnung. Manche tun sich dabei leichter, andere brauchen etwas länger und benötigen kleine Steigerungen.
Also am besten trainiert man Learning by Doing
Learning
im
by
Gelände,
doing
das man beherrscht.
genau.
Wenn ich jetzt nicht ständig Zugang zu Bergen habe, welche Sportarten kann ich denn nutzen, um mich fit zu halten oder auch fit zu machen?
Ja, alles, was die Grundlagenausdauer trainiert und im Speziellen dann nochmal die Beinmuskulatur. Also Klassiker, Joggen, Radfahren, Biken.
Und würdest du sagen, spezifisches Krafttraining ist nötig, weil man irgendwie besonders viel Ausrüstung zum Beispiel auch tragen muss, also dass man die Rumpfmuskulatur nochmal extra trainiert, weil man ja noch eben Seil und Pickel und so weiter dabei hat?
Ich denke eigentlich, die wenigsten Bergsteiger machen oder haben so ein spezielles Krafttraining gemacht. Ich schließe mich da ein. Letztendlich kommt es durch die Vorerfahrung an den niedrigeren Bergen. Es wird jetzt hoffentlich kaum jemand auf die Idee kommen, der noch nie einen Rucksack getragen hat, einen 4000er zu gehen.
Das hoffen wir. Okay. Aus der Community kam die Frage, wie bereite ich mich vor, wenn ich noch nie einen so hohen Gipfel bestiegen habe? Lässt sich ja im Prinzip auch übertragen, ne? Also wenn ich immer nur auf 2000 Meter war, ist mein Gipfelziel vielleicht ein 3000er. Wenn ich schon auf 4000 war, ist es ein 5000er. Also gibt es Tipps von dir als Bergführer, wie man sich steigern kann?
Langsam und kleinschrittig, aber gleichzeitig klar, man muss auch wie beim Training selbst eigentlich auch immer wieder neue Reize setzen, um sowohl physisch als auch mental einfach den nächsten Schritt zu gehen. Weil wenn ich immer nur die gleichen Touren wiederhole, im gleichen Anspruch, mit der gleichen Länge, dann werde ich auch in meinem Bergsteigerischen da stehen bleiben, wo ich gerade bin. Also langsames Steigern, aber halt nicht so große, nicht so schnelle Schritte auf einmal, denn sonst fällt man vielleicht auf die Nase.
Fordern ohne Überforderung.
Genau.
Okay. Wenn ich jetzt tatsächlich sehr weit von den Bergen weg bin, kam eine Frage: Wie bereite ich mich im Flachland vor?
Ja gut, Ausdauer lässt sich auch im Flachland trainieren, mittels anderer Sportarten, Joggen, Biken. Man kommt aber nicht drum rum, eben auch die Bergerfahrung zu trainieren. Die Beinmuskulatur, man kann natürlich auch im Mittelgebirge regelmäßig längere Wanderungen unternehmen, das trainiert natürlich auch sowas wie Beine, Knöchel, Bänder, Sehnen. Was jetzt aber die Höhe betrifft, kann man nur Erfahrung in dem entsprechenden Gelände sammeln. Und dann macht es natürlich mehr Sinn, so ein Ziel langfristig zu planen und ja, dann müssen wir trotzdem irgendwann ins Gebirge reisen und Touren unternehmen.
Hast du irgendwelche Tipps, wie man für sich selbst definiert, was das passende Bergziel ist? Also das, was wir vorher hatten, ein bisschen, was sind die Grundvoraussetzungen für den 4000er? Wie stelle ich fest, ob ich die Grundvoraussetzungen erfülle?
Ja, dazu müsste ich dich jetzt näher kennen, wenn du mir die Frage stellst. Um sich selber beantworten zu können, was ist das richtige Ziel für mich? Muss ich mir überlegen, was kann ich gut? Wo habe ich gute Erfahrungen gemacht? Wo habe ich vielleicht schon mal Grenzerfahrungen gemacht? Und in diesem Grenzbereich dann eben kleinschrittig weiter trainieren, solange bis ich irgendwann diese dann auf 4000er Zone vorstoße. Ja.
Und ich habe, oder man hat vielleicht nicht so ein Umfeld, das wahnsinnig viel in den Bergen unterwegs ist. Wie finde ich denn eine Gruppe, mit der ich mich genau zu sowas vortasten kann oder mit der ich dann auch, wenn ich soweit bin, einen 4000er zum Beispiel angehen kann?
Ja, natürlich bieten da die Vereine, sprich die DRV-Sektion, in der Regel vielfältige Möglichkeiten und einen meist großen Pool an Gleichgesinnten. Ja, manche finden Anschluss über Social Media zu Bergsportgruppen. Da ist natürlich auch ein bisschen Vorsicht geboten, wenn man sich da gleich mal einer größeren Aktion und einer größeren Tour anschließt, wenn man die Leute noch nicht kennt. Wenn ich jetzt so an meine eigenen Kurse und Führungstouren der Vergangenheit zurückdenke, dann kenne ich da auch viele Teilnehmer, die sich anhand dieser Touren dann zusammengeschlossen haben, wo sie Freundschaften gebildet haben, kleine Tourengruppen, die oft über lange Zeit, viele Jahre dann auch miteinander unterwegs sind.
Okay, also ist ein Kurs nicht nur Ausgangspunkt für die alpine Kompetenz, sondern auch für die alpine Gemeinschaft. Und eine Frage, die ich auch schon am Anfang angeteasert habe, die schon sehr viel früher uns mal gestellt wurde: Welcher Bergführer passt zu mir? Wie finde ich den passenden Bergführer? Also jetzt einfach nur von Googlen und den Webseiten ist es ja oft ein bisschen schwer zu sagen, passt's?
Das ist schwer und das technische Know-how des Bergführers ist ja fast schon zweitrangig, weil das haben alle mal irgendwann unter Beweis gestellt. Entscheidend ist die zwischenmenschliche Chemie, die muss einfach passen, die muss stimmen, ja. Und im Zweifel, bevor du eine große, lange Tour mit jemand planst oder dich irgendwo einbuchst, probiert man mal aus, mit einem Guide oder mit einem Veranstalter einfach mal einen Tag oder ein Wochenende unterwegs zu sein. Und dann wirst du schon sehen, ob's gut passt oder mal lieber nochmal nach jemand anders umschalten.
Und wie weit im Voraus sollte ich einen Bergführer anfragen für jetzt, sagen wir, eine größere Tour, nicht nur ein Wochenende, sondern halt schon mein 4000er Ziel und dann inklusive Akklimatisierung und so weiter?
Ja, leider sehr frühzeitig. Die Kollegen sind oft ein ganzes Jahr lang verplant und ausgebucht. Also so eine Saison, die steht oft schon im Winter oder im Herbst. Also je früher das Ziel oder je berühmter das Ziel, desto früher lohnt es sich dann auch, da Termine durchaus fix zu machen. Bei den Hütten ist es eher so, spätestens zu Beginn der Saison sollte man reservieren, gegebenenfalls aber auch schon im Vorjahr. Das hängt dann auch vom konkreten Ziel ab.
Muss ich mich sonst noch spezifisch vorbereiten? Also Training und so weiter hatten wir ja schon, aber brauche ich zum Beispiel fürs Hochgebirge noch spezifischere Erste-Hilfe-Kurse oder Versicherungen?
Also regelmäßige Auffrischung schadet nie. Erste Hilfe im Outdoor-Gelände sind beliebte Themen für jemanden, der jetzt nicht zum x-ten Mal den Standard-Erste-Hilfe-Kurs besuchen möchte, sondern das Ganze die Anwendung halt draußen im Gelände. Also das ist das eine, ja. Ansonsten würde ich sagen, Ausrüstungscheck ist wichtig zum Saisonbeginn. Und ja, wegen Versicherung, DRV-Mitglieder haben zum Beispiel alle notwendigen Versicherungen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. Da muss man jetzt nicht spezielle Versicherungen abschließen, solange wir jetzt hier vom Alpenraum reden.
Mhm. Wir haben aus der Community sehr, sehr viele Fragen bekommen und die allermeisten sind: Welche 4000er sind denn für EinsteigerInnen geeignet?
Ja, zunächst mal natürlich die niedrigeren 4000er und vor allem die technisch einfacheren, also die Berge zum Beispiel ohne jetzt besonders anspruchsvolle Gletscherpassagen, ohne anspruchsvolle Gletscherbrüche, Felsgrate etc.
Vielleicht haben Sie sich schon gedacht, dass wir uns mit so allgemeinen Umschreibungen rauswinden und wollten konkrete Gipfelziele hören. Deswegen gab es auch noch spezifischere Fragen. Zum einen mal eine Tagestour, die maximal 1600 Höhenmeter hat.
Auf einen 4000er.
Auf einen 4000er.
Ja, da gibt es schon ein paar. Bei mir geht beim Thema Tagestour gleich mal die Warnlampe an, weil da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Da haben wir das Thema Höhenanpassung und Höhenproblem. Das funktioniert einfach nicht an einem Tag. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Höhenanpassung erfolgt ist, dann kann man natürlich so Klassiker wählen, wie jetzt das Zermatter Breithorn oder Schalalinhorn bei Saas Fee, wo man eben auch mit der Seilbahn schon mal einen erheblichen Teil absolvieren kann. Das heißt, man spart sich ja eigentlich den Vortag, den Hüttenaufstieg und dann habe ich da Gipfeletappen, die sind an einem Tag gut machbar. Und andere Touren, technisch leicht, und zumindest zum Beispiel 14 Höhenmeter ab Ausgangspunkt, Britannia Hütte wärts, Strahlhorn oder Berge wie mein erster 4000er, der Gran Paradiso, Spieshorn, das sind so technisch einfache Touren, verhältnismäßig einfache Touren ohne Seilbahn mit Hüttenstützpunkt.
Eine andere spezifische Anforderung war, an einen 4000er war noch ohne Gletscherkontakt.
Auch das gibt es in den Alpen, zum Beispiel das Luckinghorn, Weißmiß-Südgrat, ja, oder sogar das Matterhorn ist über den Hahnli-Grat ohne Gletscher erreichbar. Da haben wir halt bei diesen Touren dann dafür die Schwierigkeiten im Fels. Also da kommt man dann nicht ohne Felskletterei
Das heißt ganz klar,
aus.
auch wenn man Bergwandern geht und da routiniert ist, kann man auch einen 4000er ohne Gletscherkontakt nicht einfach so machen.
Ist deswegen nicht unbedingt leichter. Also muss ich einfach die Schwierigkeiten anschauen. Wo liegen die Schwierigkeiten? Ist es die Gletscherbegehung? Ist es vielleicht, sind es vielleicht Felspassagen, Kletterpassagen?
Dann hatten wir noch Fragen in die Richtung eher, was man an Ausrüstung braucht, und zwar, ob es 4000er gibt, die man zum Beispiel ohne Grödel, ohne Klettersteigausrüstung, Steigeisen und Pickel begehen kann.
Klettersteig und Grödel ist, denke ich mal, bei den meisten 4000ern fehl am Platz. Wir brauchen eher solide Steigeisen für eben ausgedehnte Gletschertouren. Also wir haben ja oft sehr langes Gehen im Eis. Ja, ja, natürlich gibt es auf anderen Kontinenten, wenn wir jetzt mal außerhalb der Alpen schauen, Möglichkeiten ohne bergspezifische Ausrüstung, sprich in, ich nenne es jetzt mal salopp, Wanderausrüstung 4000er zu machen. Das geht schon. Aber in unseren Alpen kenne ich keinen.
Dann haben wir noch eine Frage, die sich sehr spezifisch auf einen Berg bezieht, nämlich wie erfahren muss man für den Mont Blanc sein?
Ja gut, der Mont Blanc ist der höchste Berg der Alpen. Ja, auch wenn fachkundig geführt, sollte man, ich sag mal, einige 3000er und zumindest zwei bis, ja, vielleicht zwei bis drei niedrige 4000er schon mal erfolgreich absolviert haben. Erfolgreich heißt mit Reserven, so dass man da nicht im Anschlag ist, sondern diese Touren also ja, mit einem guten Gefühl hat begehend abschließen können, dann glaube ich, ist man bereit für den Mont Blanc.
Dann gehen wir mal wieder allgemeiner zu den Touren zurück. Wir haben eine Frage bekommen, ob man auch alleine gehen kann, also ohne Seilschaft.
Können, ja, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Können und Empfehlung. Ja. Beim Thema Gletscher empfehlen wir keiner Person, alleine unterwegs zu sein. Auch wir Bergführer fühlen uns da am Seil mit anderen Personen einfach wohler, denn nur so kann man im Falle eines Falles einen Spaltensturz halten oder auch jemanden retten. Aber es fängt von der konkreten Tour wieder ab. Aber die Empfehlung, eigentlich ist unsere Empfehlung überhaupt beim Bergsport nicht alleine unterwegs zu sein, denn wenn man Probleme hat, hat man halt dann keinen, der einem irgendwie helfen kann.
Ja, wir kommen nochmal in Richtung Vorbereitung. Wir haben hier öfter mal die Frage bekommen, auch wie frühzeitig muss man Bergführer und Hütten buchen und vor allem auch, was tut man bei überfüllten Hütten? Kann man zum Beispiel auch unter freiem Himmel schlafen?
Ja, da müssen wir halt einfach berücksichtigen, dass wir die Alpen vor der Haustür haben und die Alpen natürlich auch das am meisten frequentierteste Hochgebirge der Welt sind. Das heißt, der Andrang ist einfach höher und entsprechend gibt es quasi kaum Hütten für diese 4000er, die man nicht frühzeitig Plätze reservieren muss. Also diesen Pferdefuß müssen wir uns quasi anziehen.
Frühzeitig heißt wie früh?
Spätestens zu Beginn der Saison. Auch da gibt es unterschiedliche Hütten. Manche sind schon im Vorjahr reservierbar. Wer da spontaner unterwegs sein möchte, findet unter Umständen dann doch mal in der Bergschule einen Platz, in einem Kurs- oder Tourenangebot oder in einer Alpenvereinssektion, weil dort die Plätze halt lange im Voraus schon quasi reserviert wurden und die Teilnehmer dann auch gesucht werden. Ja, aber wenn man selbstständig plant, dann muss man da ziemlich früh dran sein und dann halt kurz vorher abwägen, ob die Verhältnisse es tatsächlich zulassen. Beim Thema Übernachtung im Freien müssen wir berücksichtigen, dass gerade die beliebten 4000er natürlich schon auch in einem hochfrequentierten Umfeld sind und in der Regel das freie Übernachten, sprich das geplante Übernachten, das Campieren, dann in der Hüttenumgebung nicht gestattet ist, sehr häufig nicht gestattet ist oder auch einfach zu Problemen führt. Also da würde ich jetzt mal pauschal davon abraten. Es gibt vielleicht wenige Ausnahmen, aber.
Das ist ja generell in den Alpen oft so, dass man eben nicht geplant im Freien übernachten darf. Wir kommen zu unserem nächsten Themenblock, und zwar dem Thema Akklimatisation und Höhenkrankheit. Gibt es denn so eine pauschale Höhe, ab der eine Höhenkrankheit auftreten kann? Und was passiert denn da im Körper eigentlich? Welche Symptome hat man und steigt die Intensität der Symptome auch mit zunehmender Höhe oder nur die Wahrscheinlichkeit, dass man Symptome bekommt?
Man kann sagen, so bis 2.500 Meter ist in der Regel physiologisch eine Sofortanpassung möglich, durch schnelleres Atmen letztendlich. Das heißt, Symptome sind hier äußerst selten. Darüber hinaus ist der Körper zunächst mit einer Sauerstoffunterversorgung konfrontiert und muss sich anpassen. Das braucht mehrere Tage im Regelfall. Und das geschieht dann letztendlich über die vermehrte Bildung roter Blutkörperchen. Ja, und bereits so ab 3.000 Meter ist das Thema AMS, also Acute Mountain Sickness, Abkürzung AMS, immer wieder anzutreffen. Das heißt, auch im Alpenraum äußert sich so durch zunächst mit diffuse Merkmale wie Kopfschmerzen, Benommenheit, Übelkeit, Müdigkeit, Schwächegefühl und wird daher dann auch ja, häufig mal nicht als solches erkannt. Man schiebt es dann gern mal auf die Sonne, auf das schlechte Essen in der Hütte, auf die Anstrengung oder sowas zurück. Leitsymptom ist aber ganz klar ein ziemlich starker Kopfschmerz. Also wer sehr starke Kopfschmerzen beim 3000er, 4000er Bergsteigen leidet, ist doch sehr wahrscheinlich, dass da Höhenkrankheitssymptome, sprich die leichte AMS, da mit im Spiel ist. Ja. Der Name AMS ist insofern ein bisschen irreführend, weil Englisch Acute Mountain Sickness, wir sprechen aber eigentlich von der sogenannten milden Form der Höhenkrankheit, die jetzt für sich genommen noch nicht lebensbedrohlich ist, aber halt physisch stark einschränkend wirkt, zu gefährlichen Situationen führen kann, wenn man in dem Zustand weiter am Berg unterwegs ist. Ja, und sie ist gleichzeitig dann doch die Vorstufe von lebensgefährlichen Höhenhirnödemen und typischerweise auch begleiten mit dem Höhenlungenödem. Das sind dann die zwei wirklichen lebensbedrohlichen Höhenkrankheiten. Dieses Höhenhirnödem trifft eigentlich erst in Höhen oberhalb 5000 Meter auf. Das spielt jetzt eigentlich im Alpenraum typischerweise keine Rolle oder eine sehr untergeordnete Rolle. Was aber durchaus immer wieder auftritt, sind die Lungenödeme ab 2.500 Meter eben möglich. Ja. Einfach ausgedrückt kann man sagen, dass hier Flüssigkeitsansammlung in der Lunge entsteht und ohne schnelle Behandlung das dann oder ohne schnellen sofortigen Abtransport nach unten das dann auch wirklich lebensbedrohlich werden kann.
Heißt also zumindest die, vielleicht nicht nur die Intensität der Symptome, sondern die Intensität der Krankheit steigt schon mit der Höhe.
Beides, ja. Also die Intensität der Symptome, als auch die Wahrscheinlichkeit, dass Symptome auftreten oder dass man überhaupt Symptome entwickelt, beides steigt mit der Höhe und vor allem auch beides steigt mit der Geschwindigkeit, in der man sich in die Höhe begibt.
Und was tut man, wenn man höhenkrank wird?
Wichtigste Empfehlung ist runter, runter vom Berg, solange es geht, selbstständig, ansonsten mit Hilfe. Kleine Ausnahme, wenn man also frühzeitig diese allerersten AMS-Symptome bemerkt, diese milden Begleiterscheinungen, dann kann auch ein Tag Pause einfach auf der Hütte, ohne dass ich jetzt gleich wieder ins Tal absteige, sehr viel nützen und dann bin ich auch wieder fit. Ja. Aber wenn ich diese typischen leichten Symptome eben nicht erkenne oder ignoriere, was vielen passiert, vielen auch Unerfahrenen in dem Gebiet, dann kann es eben auch lebensbedrohlich werden.
Kann ich denn irgendwie für die Höhe trainieren, wenn ich keine Höhe verfügbar habe? Also zum Beispiel, weil ich nicht in den Bergen lebe oder weil Touren, die eine gewisse Höhe erreichen, einfach sehr weit von mir entfernt sind.
Die Höhenanpassung kann ich nicht trainieren, ja, weil der Begriff Training ist da in dem Zusammenhang auch ein bisschen unpassend, weil es eben kein klassisches Kraft-, Beweglichkeits- oder Ausdauertraining notwendig ist und dieses Training auch physiologisch nichts mit der Höhenanpassung zu tun hat. Aber was man natürlich schon sagen kann, ein solider Ausdauertrainingszustand, hat man vorhin schon, das Thema Ausdauer, das steigert im Allgemeinen die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Körpers und das heißt letztendlich, die Höhenanpassung geht zwar dadurch nicht schneller, aber wenn ich dann angepasst bin, bin ich leistungsfähiger oben am Berg auf den hohen Touren und Gipfeln. Ja.
Wenn wir mal bei dem Beispiel Gran Paradiso bleiben, das wir jetzt schon hatten, der hat 4061 Meter. Höhenkrankheit ist also definitiv ein Thema. Wie weit im Voraus sollte ich denn dort sein und wie gewöhne ich mich dann am Berg an die Höhe? Was wäre da deine Taktik oder deine Empfehlung für Aspirantinnen, die das erste Mal eben die 4000er-Marke knacken wollen?
Das Wichtigste ist, sich ausreichend Zeit nehmen für so eine Tour und auch wenn die Tour selbst eigentlich nur aus einem Taghüttenaufstieg und vielleicht dem Gipfeltag besteht, dann sollte man für sowas eine Woche mal einplanen. Wenn wir das jetzt so ein bisschen skizzieren, dann kann man sagen, zumindest für den Gipfeltag sollte zum Beispiel der Körper vollständig auf die Schlafhöhe angepasst sein. Das sind jetzt am Gran Paradiso in dem Fall um die 2800 Meter, wo die Hütte liegt. Das wäre so das Minimum, ja. Und um sich hierfür anzupassen, braucht man in der Regel schon mal 2 bis 3 Tage. Das ist individuell ganz dann auch unterschiedlich. Wenn ich jetzt am Gipfeltag ohne Leistungseinbuße tatsächlich unterwegs sein möchte, also auf der Tour selbst, dann muss ich mich letztendlich bis 4000 Meter anpassen, was typischerweise 3 bis 6 Tage dauert. So ein typischer oder empfohlener Ablauf wäre jetzt zum Beispiel am ersten Tag mal eine Tour aus dem Tal machen, die auf jeden Fall mal so an der 3000 Meter Linie kratzt, dann aber wieder zurück unten im Tal übernachten, denn dort erholt sich der Körper besser und schneller. Ja. Am nächsten Tag dann langsamer Hüttenaufstieg, am Nachmittag noch ein bisschen höher steigen im Hüttenumfeld. Dabei kann man auch die Wege, die Hüttenumgebung erkunden, sich wichtige Punkte einprägen, denn die Gipfeltouren auf 3.000 und 4.000er starten ja oftmals früh morgens, wenn es noch dunkel ist. Ja. Also das hat auch einen positiven Nebeneffekt. Dann am Tag 3 durchaus noch eine Zwischentour einfügen, also eine Tour auf dem Nachbarberg um die 3.500, 3.600 Meter. Zum Beispiel jetzt im Gran Paradiso, die La Trecenta, das wäre so ein Nebengipfel, der da auch noch steht, schöne Hochtour, aber halt im Schatten des Gran Paradiso. Und dann sind wir am Tag 4 eigentlich bereit für die 13 Höhenmeter zum Gipfel und zurück.
Okay, also wir haben verschiedene Fragen aus der Community. Und zwar die erste, muss man sich für einen 4000er stark akklimatisieren?
Ja, was heißt stark? Also Dauer und Umfang sind individuell verschieden. Beim einen geht es schneller, beim anderen dauert es etwas langsamer. Aber ohne Anpassung geht es seltenst, ja. Auch wenn du Ausdauersportler bist.
Was tue ich denn, wenn mich die Höhenkrankheit dann doch erwischt?
Schneller Abstieg ist das Wichtigste. Schneller Abtransport, wenn ich selber nicht mehr kann. Ja. Es gibt natürlich auch für, sage ich mal, jetzt geschulte Laien auch Notfallmedikamente, die durchaus dann auch effektiv sein können, wenn es also im fortgeschrittenen Stadium ist. Oder natürlich die Gabe von Sauerstoff auf den allerhöchsten Hütten auch durchaus im Notfall zu haben.
Die Frage kam auch nicht nach dem Sauerstoff, sondern nach der Medizin. Mhm. Wo bekommt man die denn her?
Ja, Medikamente wie Diamox, Dexamethason und Nifedipin, wie sie alle heißen, die sind verschreibungspflichtig. Also wir brauchen einfach einen Arzt, einen Mediziner, der einen beraten kann und dann eben auch ein Rezept ausstellen. Ich gehe lieber nicht ins Detail, denn ich bin kein Mediziner, aber es gibt schon Medikamente, die im Höhenbergsteigen eingesetzt werden und die im Notfall auch Höhenkrankheiten im Alpen helfen können. Aber Vorsicht, man muss eben die Notfallindikation genau kennen, denn man kann auch Fehler machen, wenn ich das falsche Medikament bei der falschen Art der Höhenkrankheit gebe. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, über AMS und dann eben die Hirn- und Lungenödeme. Also zum Beispiel beim Höhenlungenödem kann ich auch mit dem falschen Medikament noch mehr kaputt machen.
Wir sind jetzt in der Theorie schon ziemlich gut vorbereitet, wissen, wie wir trainieren müssen, wissen, welche Berge für AnfängerInnen geeignet sind. Jetzt fehlt uns noch die Ausrüstung. Was braucht man denn so ganz generell für so eine Tour auf einen 4000er?
Hängt wieder von der konkreten Tour ab. Wenn wir jetzt mal bei den leichten Touren mit typischem Gletscheranstieg ohne sonstige Kletterfelster in den Schwierigkeiten bleiben, dann ist es die klassische Hochtourenausrüstung. Von der Bekleidung vielleicht ein Tick wärmer wie ähnliche Touren in Ostalpen natürlich.
Brauche ich das alles selber oder stellt mir auch eine Bergschule oder vielleicht auch eine Sektion was ich ausleihen kann?
Also typischerweise bringt man die Kleidung, die Schuhe, den Rucksack, so die persönlichen Sachen, die Sonnenbrille, die Trinkflasche, die Thermosflasche, das bringt man selber mit. Und ausleihen kann man natürlich im Regel Steigeisen, Pickel, die Sicherungsausrüstung, eventuell einen Helm, das Seil, sowieso der Tourenführer, die Tourenführerin. Genau, das sowohl in den Sektionen, DAV-Sektionen, wie natürlich in den Bergschulen, oft dann auch standardmäßig Leihmaterial.
Gibt es auch Ausrüstungsgegenstände, die man sich in der Gruppe teilen kann? Also vom Wandern kennt man es ja zum Beispiel vom Erste-Hilfe-Set, das jetzt nicht jede einzelne Person dabei haben muss.
Ja, Erste-Hilfe und zwei Personen, Biwak sagt durchaus üblich, dass man das paarweise mitnimmt. Das braucht auch nicht jeder im Bergseil. Klar, da kann man sich absprechen, aber die anderen Sachen sind in der Regel persönliche Dinge.
Was ist denn für dich so ein Gadget, das du immer dabei hast, was auf gar keinen Fall fehlen darf?
Ja, witzigerweise die Headsets, um eine gute Musik beim Einschlafen noch zu hören. Das fördert einen gesunden Schlaf, wenn ich nicht den anderen beim Schnarchen zuhören muss.
Sehr gut. Also bei dir sind die Oropax nicht Grundausrüstung, sondern hier Headset.
Genau.
Sehr schön. Und ich bin mir sehr sicher, dass deine Notfallausrüstung natürlich auch ein unverzichtbarer Gegenstand ist. Habe ich
Ja,
aber
aber
gesagt.
das haben wir natürlich
Ja.
alle dabei.
Was würdest du denn sagen? Gibt es da so einen Richtwert, was jetzt so inklusive Essen und Trinken für meine Tour so das Maximalgewicht von meiner Ausrüstung sein sollte?
Es gibt ja so eine Faustformel, dass man eigentlich sagt, für so lange Belastungen, lange Touren sind 20 bis maximal 25% vom Körpergewicht so das, ja, das Maximum, was man überhaupt sinnvoll tragen kann. Die Ausrüstung ist aber heutzutage so leicht geworden, also ich behaupte mal mehr wie 8 bis allerhöchstens 10 Kilo Gesamtgewicht im Rucksack inklusive Essen und Trinken ist nicht notwendig.
Wir haben auch zu dem Thema Community-Fragen bekommen. Die sind ein bisschen tiefergründig, würde ich sagen, als zu den anderen Bereichen. Und zwar die eine ist schon mal Satellitentelefonie beim neuen iPhone so gut wie Garmin inReach? Fragezeichen. Habt ihr da Infos?
Ja, in der Tat noch wenig Praxiserfahrung. Grundsätzlich ist ja so, Apple also, nutzt da nicht das Iridium-Netz wie die Garmin inReach-Geräte. Das heißt, wir haben keine weltweite Abdeckung. In den Alpen sollte es aber gut funktionieren. Ja. Für die Nutzer, die jetzt nicht wissen, was heißt Garmin inReach, letztendlich sind das Satelliten-Notrufsender, die entweder nur die Position oder in Verbindung Position mit Textnachrichten mal seinen Notruf absetzen kann an eine weltweite 365 Tage, 24 Stunden Notrufzentrale, unabhängig vom Mobilfunknetz. Und das, was wir in der Stadt auf dem Flachland gewohnt sind, fast durchgängige Netzabdeckung, ist natürlich auf den hohen Bergen, gerade auf den 4000ern, schon auch mal über weitere Strecken noch nicht der Fall.
Wir haben noch eine Frage ganz konkret zur Bekleidung. Und zwar, was ist denn eine geeignete Hose? Hardshell oder Softshell? Sollte man einen Baselayer drunter ziehen? Wie handhabst du das denn?
Also ich persönlich gehe normalerweise, wenn ja das Wetter gut ist, in Softshell im Sommer. Ich habe eine Hardshell im Rucksack für alle Fälle, wenn der Regen doch kommt, das Gewitter, der Sturm. Baselayer benutze ich persönlich eigentlich nur im Winter, wenn es einfach nochmal das Temperaturniveau niedriger ist. Aber letztendlich hängt es auch von den persönlichen Vorlieben ab oder wie die allgemeine Wetterlage, Temperaturniveau gerade ist.
Eine Winterfrage haben wir auch, nämlich eine Winterbesteigung ohne Ski würde eine fragestellende Person interessieren. Und zwar geht es auch mit Tabs zum Beispiel, also mit Schneeschuhen.
Kann man machen. Machen wenige. Es ist einfach noch mal etwas anstrengender zum Gehen und zum Spuren. Aber prinzipiell ja, man kann oder viele besteigen auch 4000er immer mehr im Winter. Es ist auch eine Folge ein bisschen des Klimawandels, weil natürlich im Hochsommer auch in 4000ern die Gletscherverhältnisse schlechter werden, dass irgendwann manche Touren einfach nicht mehr gehen. Aber wichtig im Winter mit alpiner Schneelage ohne Ski, Schneeschuhe oder ähnliches Equipment, also nur zu Fuß, hast du eigentlich keine Chancen.
Dann haben wir noch eine ganz, ganz konkrete Frage. Möchte im Mai den Dom in der Schweiz machen. Was brauche ich alles?
Im Mai den Dom. Der Dom hat eigentlich zwei berühmte Anstiege. Das ist der Normalweg oder der Festigrat. Der Festigrat ist der vielleicht etwas schönere, aber natürlich auch durch den Fels etwas anspruchsvollere Weg. Im Mai herrscht an den 4000ern typischerweise noch Winter, Spätwinter. Also heuer, wenn man sicherlich jetzt mit der wenig Schnee in den Tallagen, aber sehr überdurchschnittliche Schneebedeckung in den hohen Lagen, durchaus im Mai noch viel Schnee haben. Es kommt dann auf die aktuellen Wetterbedingungen an, ob der Schnee gefriert oder nicht.
Also würde sich eher einer Winterbesteigung ähneln.
Also es ist auf jeden Fall eine Übergangszeit der Mai für die 4000er. Ja.
Dann sind wir bei unserem vorletzten Themenblock unterwegs am Berg. Wir sind jetzt also in der Theorie sehr gut vorbereitet. Wir haben unsere Ausrüstung zusammen und sind sozusagen auf Tour. Was müssen wir denn da beachten?
Ja, zunächst mal sollte man ein bisschen in sich gehen und überlegen, den eigenen Körper befragen, sind wir tatsächlich fit? Passen die Rahmenbedingungen? Passt auch die Gruppe, die Gruppendynamik? Wenn wir fragen, was ist unser Ziel, dann heißt es nicht, wo geht's hin oder was ist der Berggipfel, sondern warum sind wir zusammen unterwegs? Genau, gut, und dann muss man natürlich die aktuellen Wetterverhältnisse, die aktuellen Bedingungen auf der konkreten Tour checken, das heißt, da wirklich Fakten einholen, Berichte einholen, Informationen sammeln.
Garmin inReach und Satellitentelefonie, weil die Netzabdeckung nicht so gut ist. Habe ich auf den Hütten genug Netz, um die Infos zu bekommen, oder stellen mir die sonst die Hüttenwirtsleute zur Verfügung?
Auf den Hütten ist es in der Regel weniger das Problem, Also es ist nicht gesagt, dass auf jeder Berghütte ein guter Mobilfunkempfang ist. In der Regel bekommt man dann aber die Infos über die Verhältnisse an dem Berg der jeweiligen Hütte. Denn es gibt ja fast immer jemand, der vor allem die Tage vor allem dort unterwegs ist und Hüttenpächter oder andere Tourenführer, Bergführer da auch Auskunft geben können. Ja.
Okay, wir starten also los, was ja schon auch einfach sehr anstrengend ist und die große Belastung durch die Höhe. Wie viel an Proviant sollte ich denn mitnehmen und wie regelmäßig sollte ich was essen und trinken auf Tour? Oder starte ich sehr früh mit einem guten Frühstück und bin ja dann eh am frühen Nachmittag wieder zurück?
Ausgedehnte Frühstücke sind eher selten und klar, es ist persönlich unterschiedlich. Je höher das Ziel, desto früher muss man in der Regel aufbrechen, desto spartanischer das Frühstück auf den Berghütten. Grundsätzlich wie bei allen Bergtouren auch, regelmäßiges Essen, regelmäßiges Trinken ist wichtig. Beim Trinken schon etwas mehr einplanen, weil einfach durch die Höhe und die überdurchschnittliche Höhe, wie im Vergleich zu anderen Touren, die man kennt, der Körper einfach mehr Flüssigkeit braucht, auch mehr Flüssigkeit verdunstet und ja, da braucht es einfach mehr Menge an Wasser letztendlich. Ja, beim Essen, im Bergsport allgemein, Kohlenhydrate am Tag vorher schadet nie. Viel Fleisch und fettes Essen ist vielleicht eher ungünstig, aber das muss jeder selber ein bisschen für sich wissen. Ja.
Wir haben es schon gerade, je nachdem, wie lang die Tour ist, geht es früher los. Wir haben eine Frage aus der Community bekommen. Wie früh losgehen ist früh genug?
Im Grunde ist so früh, dass man in der Regel im Laufe des Vormittags den Abstieg wieder hinter sich hat. Zumindest den Abstieg typischerweise aus den Gletscherbereichen. Denn das sind halt die Bereiche, die dann gegen Mittag oder gegen Nachmittag bei schönem Wetter im Sommer dann auch einfach gefährlicher werden, wenn der Schnee aufweicht und die Spaltengefahr dann zum Beispiel zunimmt. Insofern, es ergibt sich dann aus der Länge der Tour, aus den Höhenmetern, wann Aufbruchszeit ist. Das variiert zwischen 4 Uhr, 5 Uhr an den leichteren, kürzeren 4000, dann bis hin zu halb zwei, zwei am Mont Blanc.
Du hast schon gesagt, Spaltensituation, Risiko, deswegen geht man ja auch ab und zu am Seil. Die Frage aus der Community ist hier, wie entscheidet ihr, ob ihr Seil am Gletscher anlegt oder nicht?
Relativ klare Regel, sobald ein Gletscher schneebedeckt ist, im Sommer zu Fuß mit Seil. Ohne Seil sind wir auf dem Apren, also blanken Gletscher unterwegs. Kompliziert wird es dann in steilen Firnpassagen, da muss ich nämlich abwägen, was überwiegt, die Spaltensturz oder Absturzgefahr.
Eine andere Frage haben wir noch bekommen, und zwar, wie verschiebt sich die Hochtourensaison aufgrund des Klimawandels?
Tendenziell ins Frühjahr und in den Herbst, was jetzt die Bedingungen anbelangt, auch von Berg zu Berg unterschiedlich. Manche Stützpunkte müssen heutzutage früher schließen. Oder schließen dann früher, weil die Touren nicht mehr begangen werden können und schließen oder sperren dann nicht mehr im Herbst für die 2, 3 Wochen, wo es wieder gut wäre, auf. Also im Allgemeinen ins Frühjahr, einzelne Touren können dann auch im Herbst, bevor der Winter wirklich dann kommt, auch nochmal gute Bedingungen aufweisen.
Und wenn die Hütten dann aber dann nicht aufmachen, haben Hütten an Hochtourenrouten, also die so hoch gelegen sind, auch sowas wie Winterräume, die genutzt werden können, wenn die Hütte nicht bewirtschaftet ist?
Muss man sich individuell informieren, gibt schon. Also gerade während der Schließungszeiten, dass man dann die Möglichkeit hat, einen Winterraum zu nutzen. Das kann ja auch durchaus auch geplantes Ziel sein für jemanden, der jetzt ein bisschen da finanziell ein bisschen sparsamer unterwegs sein möchte. Es gibt natürlich auch Biwakschachteln oder.
Und wenn wir jetzt sagen, okay, Hochtourensaison ist eher im Frühsommer und im Herbst wieder, man kann ja wahrscheinlich, je nachdem, wie das Jahr verläuft, nicht so konkret sagen, welche Monate eigentlich nicht mehr gehen. Aber würdest du, also hast du irgendeine Faustformel, wo du sagst, okay, jetzt hatten wir so und so lange eine 0-Grad-Grenze über 3000 Metern, jetzt geht's nicht mehr. Also gibt es irgendwelche Orientierungswerte oder muss man da einfach drauf hören, was auch andere Bergführer und Bergschulen sagen? Also letztes Jahr war ja zum Beispiel ganz klar, also es ging ja tatsächlich durch die Presse eher.
Also wenn natürlich über mehrere Tage die 0-Grad-Grenze über die 4000 Meter steigt, dann sind schlechte Bedingungen erwartbar und die Folge. Das kann man eigentlich schon sagen. Ansonsten ist es sehr individuell verschieden. Also es lohnt sich auf jeden Fall für das konkrete Ziel ein bisschen Forschungen anzustellen. Was war die Tage, die Wochen vorher? wenn Touren, wenn die Verhältnisse schlechter werden, sprich Spaltzonen größer, Randklüfte größer, irgendwann unüberwindbar, dann findet man diese Informationen auch.
Würdest du sagen, es verschiebt sich aufgrund des Klimawandels auch nicht nur die Zeit, sondern auch die Ziele? Also gibt es auch viele Ziele, die eigentlich sehr begehrt waren, die inzwischen zumindest extrem voll geworden sind und aus diesem Anfängerding rausgefallen sind. Also man hat es ja relativ oft, wir hatten es jetzt bei den Fragen öfter, welche 4000er sind gletscherfrei begehbar, wo man ja als Wanderer vielleicht oft das Gefühl hat, okay, das ist einfacher, aber dann kommen ja solche Gefahren wie Felssturz zum Beispiel oft stärker zum Tragen. Siehst du irgendwelche Auswirkungen schon an konkreten Gipfelzielen?
Ja, durchaus. Es sind oft die Übergänge vom Gletscher in die Felsbereiche, die einfach steiler, steinschlaggefährdeter werden. Ist es überhaupt so, dort, wo Gletscher verschwinden, da ist es erstmal ungünstiger. Also an sich ist eine oder war die frühere ausgeprägte Vergletscherung quasi ein Segen für die Bergsteiger, weil auf dem dicken Gletscher kann ich mich relativ einfach bewegen eigentlich. Also schwierig, kompliziert und auch unkalkulierbarer werden eben die jetzt die geröllbedeckten Flanken und Rinnen und das schotterbedeckte Gelände.
Dann haben wir noch ein letztes Kapitel, das ich tatsächlich in dem Konzept gar nicht bedacht habe, sondern eher durch die Fragen drauf gekommen bin. Und zwar haben wir ja auch viel gesprochen über Kurse, über Ausrüstung. Wir sollten mit Bergführern gehen, wir brauchen eine Hüttenübernachtung, wir müssen ja erstmal irgendwo hinkommen. Und das alles geht ganz schön ins Geld, zumal ja die meisten 4000er der Alpen in der Schweiz liegen und deren Preisniveau nicht unbedingt zu unserem Lohnniveau passt. Hast du irgendwelche Tipps für Menschen, die nicht mehrere Monatsgehälter in eine Bergunternehmung investieren können oder auch wollen? Also wo kann man vielleicht sparen und woran sollte man auf gar keinen Fall sparen?
Klar, ein bisschen sparen lässt sich einfach schon mal durch die Mitgliedschaft, zum Beispiel in alpinen Vereinen. DAV-Mitglieder haben auch in der Schweiz, in Italien, auch in Frankreich ein bisschen Preisvorteile auf den Hütten. Ein großer Batzen ist natürlich der Tourenführer, Tourenführerin, der Bergführer, der Hochtourenkurs. Ja, sowas gibt es beim DAV günstiger, eben weil dort die Aktionen ehrenamtlich geleitet, geführt werden. Dementsprechend rasen halt oft die Plätze. Bei der Ausrüstung würde ich jetzt nicht unbedingt bei der essentiellen Ausrüstung sparen, also sowas wie Schuhe, Steigeisen, das muss einfach passen und sitzen, dass man Freude hat und keine Probleme bekommt oder sich in gefährliche Situationen manövriert. Man kann natürlich Ausleihmöglichkeiten nutzen. In den Bergschulen, in den DAV-Sektionen wird oft gerade so die klassische Bergsteiger-Hardware ist auch ausleihbar. Stichwort gebrauchte Ausrüstung. Prinzipiell ja. Vorsicht halt vor Ausrüstung von Unbekannten, also gerade in puncto persönliche Schutzausrüstung, sowas wie Seile, Helme, Bahnschlingenmaterial haben nur eine begrenzte Lebensdauer und deren Zustand ist auch schwer kontrollierbar. Also wenn ich eigentlich die Person nicht kenne und da kein Vertrauen habe, dann würde ich lieber im Fall des Falles die Finger davon lassen.
Hast du so eine Kategorie, was so ein Mindestbudget ist für so eine Unternehmung? Sagen wir mal, ich habe gute Bergschuhe, ich habe sogar, auch wenn es unwahrscheinlich ist, steigeisenfeste Bergschuhe und so das Zeug habe ich. Ich kann mir Sachen ausleihen und ich brauche einen Bergführer, Anreise, lassen wir raus, Hüttenübernachtung. Also, was kostet so eine Hochtourenunternehmung mit einem Bergführer eine Woche lang?
Da kommt es jetzt stark darauf an, ob du den Bergführer für dich alleine haben möchtest. Dann müssen wir eigentlich im Hochsommer in den Westalpen mit 500 bis 600 oder 700 Euro pro Tag rechnen. Variiert von der Location und letztendlich von der Nachfrage. Die Übernachtung selbst kostet dich die Halbpension zwischen 60 und 80 Euro, je nachdem, was du konsumieren möchtest, 100 Euro, wenn es etwas luxuriöser ist. Ein Bergführer lässt sich natürlich je nach konkreter Tour dann auch in der Gruppe teilen. Also es gibt durchaus 4000er, die jetzt klassisch in der Seilschaft mit einer Gruppe von 4, 5 oder 6 Personen besteigbar sind, dann relativiert sich die Kosten natürlich ein bisschen.
Das heißt, das wäre auch schon mal ein Punkt, den wir der Community-Frage nennen könnten. Wie finanziere ich das Ganze als Student? Lieber in Gruppen gehen wäre dann ein Punkt zum Beispiel.
Ja, also zunächst mal klar. Um die Ausrüstung und dann auch die Basisausbildung, sprich Hochtourenkurs, da werde ich da kommt man nicht drum rum, die muss man irgendwann mal machen. Wer da zeitlich flexibler ist, kann natürlich ein bisschen Angebote vergleichen oder eben gerade auch auf die Alpenvereinsangebote zurückgreifen, die dann schon deutlich günstiger sind. Mal bei den Hütten, muss ich überlegen, ob anstatt der teuren Hütten an den Modebergen vielleicht weniger bekannte Ziele es auch tun oder vielleicht mal statt dem 4000 Meter nur der 3999 Meter hohe Berg, der mit Selbstverpflegung in der Biwakschachtel, ja, am besten unter der Woche, wenn die dann auch frei ist und nicht so viel los ist. Also man kann da schon, wenn man flexibel ist und jetzt nicht auf Mont Blanc im Juli, Samstag, Sonntag angewiesen ist, dann kann man auch sparen.
Dann haben wir noch eine Frage. Bergführer sind verdammt teuer. Gibt es dafür eine Alternative? Wenn ich antworten müsste, würde ich sagen, nein. Was sagst du als Bergführer?
Nicht wirklich, also wenn du nicht über Fitment.de jemanden kennst. Nein, wir sind da wieder beim Thema entweder Bergführer, Bergschule oder eben alpine Vereine. Klar, die Bergführer haben natürlich noch mal mehr Background-Know-how und Erfahrung im Hintergrund meistens, aber ich würde es jetzt nicht pauschalisieren. Entscheidend ist, dass die Person, der ich mich dann da anvertraue oder mit der ich gemeinsam die Unternehmung mache, dass man da einfach ein gutes Verhältnis und gegenseitiges Vertrauen hat.
Damit haben wir alle Fragen aus der Community beantwortet. Würdest du als unser Experte, wie ich dich auch angekündigt habe, sagen, wir haben damit alle wichtigen Punkte auch abgedeckt oder fehlt noch was?
Ich glaube, wir haben viel besprochen. nein, wir haben viel besprochen und die wichtigsten Sachen sind, glaube ich, benannt.
Welche Bergziele stehen bei dir diesen Sommer an? Oder Frühsommer?
Ich werde etwas reisen, eher in den Fels. Genau, und jetzt mein Lehrteam schulen die nächsten Wochen oder meine Lehrteams, dass wir dann auch eine gute Trainerausbildung DRV machen.
Wunderbar. Und da werden dann wahrscheinlich viele unserer HörerInnen teilnehmen bei euren Ausbildungen. Und damit wünsche ich dir und uns und uns allen einen sehr schönen Sommer mit schönen Touren und vor allem, dass alle immer sicher zurückkommen. Danke
Danke,
dir.
danke ebenso, Conny.
Und reizt es euch, nach den vielen Tipps die lang ersehnten hohen Gipfelziele ins Visier zu nehmen? Für die passenden Vorbereitungskurse fragt am besten direkt bei eurer Sektion an. Wer schon Kurse gemacht und Erfahrungen gesammelt hat, kann sein Hochtourenwissen mit den YouTube-Videos vom österreichischen Alpenverein aus der Serie Sicher am Berg nochmal auffrischen. So oder so, wir wünschen euch viel Spaß bei euren Bergunternehmungen. Kommt immer gesund zurück. Wenn euch der Berg-Podcast gefällt, abonniert ihn am besten, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.
Der Berg-Podcast.